Herr Jesus, danke, dass deine Gnade jetzt hier ist mit dir. Danke, dass du unser Herz dafür öffnest, dass du vor unserer Herzenstür stehst und uns deine Liebe da hineinsprichst. Wir vertrauen uns dir an und bitten um deinen Segen, dass wir verändert durch deine Gnade wieder hier von hier rausgehen nachher. Wir bitten um deinen Segen für Heinz Spindler und befehlen ihn und uns alle dir an. Amen. Ja, Heinz Spindler vom Bodenseehof, von den Fackelträgern, ist auch heute Abend da. Manche haben ihn heute vielleicht schon zweimal gehört, andere vielleicht noch gar nicht. Er sagt selber jetzt einfach noch was zu sich und zu diesem wunderbaren Thema und den allen Überraschungen, die heute Abend noch drin liegen.
Ja, ich wünsche euch auch einen schönen guten Abend. Toll, dass ihr euch noch aufgemacht habt, hierher zu kommen bei dem super Wetter. Nicht draußen zu sitzen irgendwo, sondern hier bei mir im kuscheligen Warmen. Das freut mich. Okay, wer bin ich? Bin ich wer? Das ist auch so eine Frage, ne? Wenn ich jetzt hier reingekommen wäre und keiner sitzt da, wer bin ich dann? Der Ött. Ganz einfach. Aber das ist echt so eine wichtige Frage und ich finde es ganz, ganz toll, dass das hier aufgegriffen wird, weil das viele bewegt heute. Wer bin ich eigentlich wirklich? Und bin ich eigentlich wer in dieser Welt? Bin ich nur eine Nummer? Bin ich das, was ich mir gerne vorstelle? Lebe ich in meiner kleinen Traumwelt? Zerbreche ich an meiner kleinen Traumwelt? Wer bin ich, wenn ich vor Menschen eigentlich überhaupt nichts bin? Wenn ich jetzt kaum einen Wert habe, für mich jetzt selbst vielleicht sogar in dieser Gesellschaft, wer bin ich dann? Und es sind so viele solche Fragen, die die Menschen beschäftigen und die beschäftigen auch mich. Ich kann mich sehr gut mit dem Gedicht von Dietrich Bonhoeffer auseinandersetzen. Ich lese es manchmal, ich lese es nicht oft, aber ich lese es manchmal und da fühle ich auch mich so hin und her gerissen. Wer bin ich eigentlich wirklich? Stelle ich mir echt selber manchmal die Frage, wer bin ich eigentlich? Bin ich das, was die Menschen von mir sagen? Bin ich das, was ich gerne sein wollte? Und ich fühle da auch selbst in mir manchmal so eine Zerrissenheit. Und ich bin so dankbar, dass, wisst ihr, Jesus sich nie zerrissen fühlt, wer er ist. Aber ich als Mensch, Heinz Spindler, fühle mich manchmal echt zerrissen, hin und her gerissen. Und ich bin dankbar für solche Männer Gottes, wie in Dietrich Bonhoeffer, und das haben auch Frauen Gottes geschrieben, diese ähnlichen Gedanken, dieses hin- und hergerissen zu sein, dieses zerrissen sein einfach manchmal, gar nicht zu wissen eigentlich, wer ich wirklich bin. Manchmal würde ich gern einfach jemand anders sein. Ich treffe so Menschen hier auf dem Pfingstjugendtreffen, es sind manchmal Menschen, die haben so extrem freundliche, liebe, sanfte, wahrhaftige Ausstrahlung. Und ich stehe da manchmal vor diesen Menschen und spreche mit ihnen und wirklich und wünsche mir, das wäre ich gern. Das wäre ich einfach gerne. Ich wäre das manchmal gerne. Ich wäre aber auch gern der, eben vorne steht und die Tausende vor sich sitzen hat. Ich wäre gern der, der da oben ist und alles nur putzt und keines sieht, nur der liebe Gott sieht zu. Ich wäre gern. Das ist ein interessantes Leben, finde ich. Und das Leben ist, wie es Leben ist. Nicht schlecht schwäbisch, ne? Ich bin Franken, ja, nicht verkehrt. Aber das Leben ist, wie es Leben ist. Und ich glaube, das gehört auch dazu, zu unserem Leben, solange wir hier sind, diese Zerrissenheit ein Stück. Und wahrscheinlich gibt es nicht die Auflösung in diesem Leben. Aber ein Stück weit mehr gegründet sein, das gibt es schon. Und ich bin froh und dankbar heute Abend. Ich habe das auch vor langer Hand nicht geplant, aber dass heute Abend der Lukas da ist. Der Lukas hat bei uns ein Praktikum am Bodenseehof gemacht. Langsam, Meister. Du kannst kaum erwarten. Also bis hinter sich bringen. Das ist ganz nervös. Also, und der Lukas, dass er heute Abend da ist und ein bisschen was aus seinem Leben erzählt. Das einfach zu dem Thema super dazu passt. Wer bin ich? Bin ich wer? Wenn ich eben nicht so bin, wie vielleicht all die anderen und dort draußen nicht so mit rumrennen kann oder. Und jetzt bitte ich den Lukas einfach, dass er aus seinem Leben ein bisschen erzählt und ich finde es ganz stark, dass du da bist, finde ich wirklich super. Und jetzt bin ich einfach gespannt, was der Herr Jesus macht.
Applaus Ja, wie schon gesagt, ich bin Lukas. Ihr werdet jetzt schon alle gesehen haben, dass ich eine körperliche Einschränkung habe. Ja, die habe ich bekommen, weil ich 3 Monate zu früh geboren bin. Also, dann war es zuerst erstmal so. Da hat Gott schon bei meiner Geburt das große Wunder getan. Eigentlich wären ich und meine Mutter klinisch tot gewesen. Und nach der Geburt hieß es dann über mich, der Junge, der wird sein Leben lang physisch, psychisch krank sein. Niemals selbstständig. Ja, und durch Gottes Gnade kann ich jetzt auch hier stehen. Und es, was daraus eskaliert ist auch noch, dass ich jetzt dadurch, dass ich euch von diesem Wunder Gottes erzählen kann, ich Gott für die Behinderung dankbar bin, dass ich sie als Geschenk ansehe, seine Herrlichkeit weiterzutragen.
Bleib da. Bleib. Da bleiben. Wir werden einfach abhauen. Ich bete noch für den Lukas. Herr Jesus, ich danke dir für den Lukas und ich danke dir für seine Eltern. Danke für die treuen Menschen, die er um sich herum hat. Und ich danke dir, dass du sein Herz ergriffen hast, Herr. Ich danke dir, dass du aus ihm ein Tempel des Heiligen Geistes hast werden lassen. Dass du in ihm wohnst und durch ihn durchscheinst in diese Welt. Und den Lukas diese Sehnsucht ins Herz gelegt hast, ist einfach so ein Licht zu sein. Und danke, Jesus, wenn du so eine Sehnsucht entfachst, dann setzt du das auch richtig um. Und dafür preise ich dich. Danke, dass du Gedanken des Friedens über den Lukas denkst, ihn weiterführst und zum Segen setzen wirst weiterhin. Amen. Klasse. Toll. Wir haben am Bodenseehof, vor ein paar Jahren habe ich so einen Größenwahn bekommen und haben einfach gebaut. Und ich habe gebaut. Also ich habe es in Auftrag gegeben, ich habe gebaut, weil ich habe keine Fähigkeiten dazu, aber ich habe es in Auftrag gegeben, da bin ich groß drin im Geld ausgeben und es kam, wir haben einen Bau angebaut, so mit Duschen und Toiletten, extra behindertengerecht. Und ich glaube, das sagt man heute gar nicht mehr behindert, ne? So, das sagt man irgendwie, sagt man das anders, bitte? Barrierefrei sagt man das, okay, dankeschön, ja. Cool, also ich mache mir nicht lustig drüber, ne? Ich würde es wissen. Manchmal sagt man so alte Slogans, die passen gar nicht mehr, aber danke, barrierefrei. Und jetzt haben wir barrierefrei gebaut, weil bei unserem Bodenseehof, wir haben ja Konfirmandenfreizeiten und eine Konfirmandenfreizeit, die war übers neue Jahr und wir haben immer so einen Abend so der Entscheidung, so ein Entscheidungsmeeting nennen wir das. Und da laden wir die jungen Leute ein, die Konfirmanden einfach drüber nachzudenken, über das Wort, das Jesus sagt. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben. Also ich bin ein Mensch, ein Vertreter dessen, dass ich euch nicht zum Glauben rufen muss. Ich muss das Evangelium verkünden, das muss ich, aber Jesus wird seine Leute zum Glauben rufen. Und das machen wir so am Bodenseehof und dann geben wir es einfach frei, dass dann, wenn die Konfirmanden das spüren, dass Jesus sie ruft, dass sie einfach kommen zu einem Mitarbeiter, mit ihm sprechen, mit ihm beten, mit dem Mitarbeiter. Und es geht ja gar nicht immer darum, dass man jetzt, wer weiß was für Sünden bekennt, sondern letztendlich diese eine Sünde, die Jesus sagt, das ist die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, in Johannes 16, Vers 9. Und das kann dir aber nur der Geist Gottes offenbaren, um das geht's. Und an den speziellen Abend, an den ich denke, ist nur einer gekommen, nur einer. Und es war der Heiko. Und der Heiko, der saß im Rollstuhl. Der Heiko hat eine Muskelkrankheit gehabt und der Heiko ist an dieser Muskelkrankheit gestorben. Und der Heiko, der rollte so rein und rollte so vor mich hin. Hat auch einen Zivildienstleistenden dabei gehabt und. Und es waren viele Menschen dabei, die sagten, ich brauche das nicht, diese Sache mit Jesus. Und der wenigste, von dem ich gedacht hätte, dass es benötigt, war der Heiko. Weil ich dachte, so denke ich eben, so denken vielleicht manche andere auch, der ist schon gestraft genug, ich meine, der wird schon automatisch einfach so einen Weg geben. Der Abend hat mich was Neues gelehrt und er rollte so rein in seinem Rollstuhl und stand dann so vor mir und ich fragte ganz perplex, was willst du eigentlich jetzt hier? Und er guckte mich an und sagt, ich möchte den Jesus aufnehmen, von dem du gesprochen hast, Heinz. Das will ich. Und ich wollte es ihn fast ausreden. Ich habe fast so schlechtes Gewissen bekommen. Ich dachte, der arme Kerle, jetzt ist er dir in die Falle getreten. Der hat sowieso schon ein schwieriges Leben und vielleicht Angst und was weiß ich auch immer. Und dann hast du vielleicht noch so hart gepredigt und ausgerechnet er in seiner Schwachheit, der kommt. Aber an dem Abend, das war wirklich so, Jesus hat ihn gerufen. Und der Heiko hat an den Abend Jesus angenommen. Und ich habe den Heiko lange nicht mehr gesehen, bis ich dann auf einer Konferenz gesprochen habe, irgendwo da in Schwäbischen. Und es war eine Jugendkonferenz. Und dann plötzlich von ganz hinten, als ich fertig war mit dem Sprechen, rollte sein bekannter Rollstuhl vor. Mittlerweile konnte er ihn schon gar nicht mehr mit den Händen bewegen. Konnte nur noch über so einen Stab den bewegen, von Mund aus. Aber er konnte noch sprechen. Und was mir die jungen Leute dort gesagt haben, war, dieser Heiko, der ist in seinem Dorf, in dem er lebte, ist er mit seinem Rollstuhl von Haus zu Haus gefahren und hat die jungen Leute eingeladen zum Jugendabend. Der sagte denen, ihr braucht diesen Jesus. Es war so gewaltig, wisst ihr. Und dann eines Tages dann war es dann so weit gewesen, dass dann die Gemeinde wieder zu uns kam mit Konfirmanden. Und dann fragte ich eben, wie es denn so geht. Und dann sagte mir der Pfarrer damals, der Heiko, der ist nach Hause gegangen. Der ist jetzt bei seinem Herrn Jesus, so war 16 oder 17 Jahre alt, denke ich. Und daraufhin habe ich mir fest vorgenommen, ich baue einen Heiko-Bau. Das will ich. Ich will, dass so junge Menschen einfach kommen können und auch ältere Menschen einfach kommen können und auch sich wohlfühlen können an dem Platz, an dem wir sind. Ich möchte es, dass sie einfach reinrollen können. Ich nehme so dieses Bild. Ich möchte es, dass sie einfach dabei sein können. Ich will es, dass sie diese Botschaft einfach so mitbekommen können. Ich will es, dass sie diese Botschaft einfach so mitgeben können. Es ist mir so wichtig geworden damals. Und der Herr Jesus hat es gesegnet. Es war auch sein Gedanke gewesen. Wie soll da auch einen seine Gedanken nicht segnen? Und es ist was Großes draus geworden, bin ich unendlich dankbar. Das hat dann ermöglicht, dass eine junge Frau, die mit schwersten Verstümmelungen eigentlich geboren wurde, dass die auch im Rollstuhl einfach an der Bibelschule teilnehmen konnte. War sonst nie der Fall gewesen, nie. Und das war mal so ein Bild dafür, dieser junge Mann, wisst ihr, der hätte fragen können, wer bin ich eigentlich? Bin ich überhaupt wer? Ich bin eigentlich nichts. Die wenigsten nehmen mich eigentlich wirklich wahr, außer vielleicht, dass ich da durchrolle, manche zeigen ein bisschen Mitleid. Aber die wenigsten nehmen mich eigentlich wirklich wahr. Aber da ist jemand, der dich geschaffen hat. Und warum es so ist, weiß ich nicht, wisst ihr. Und darauf habe ich auch nie eine Antwort. Und niemand hat eine Antwort darauf. Haben wir nicht. Und wir Menschen schustern uns gerne Antworten zurecht. Und wenn jemand eine Antwort hat, preist den Herrn. Aber ich habe keine Antwort drauf. Das Einzige, was ich weiß, ist, ich habe solche Menschen vor mir und sehe, wie ihr Leben verändert wird. Und sie plötzlich wer sind. Und zwar ein Wohnort des Heiligen Geistes. Das ist ein unglaubliches Geschenk, Leute. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, die hat so Vorbelastungen gehabt. Mein Opa, das war ein Säufer und ein Schläger gewesen aus dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Und meine Tante, also eine Tochter von ihm, die ist Prostituierte geworden. Meine Mutter war bekannt dafür, dass er eher in den Fußstapfen ihres Vaters folgte dort im Dorf. War auch sehr bekannt dafür, dass er sehr viel getrunken hat, oft sehr rabiat war auch mit Menschen. Und meine Eltern, die hatten sehr viel Schwierigkeiten miteinander, haben sich oft gestritten, extrem gestritten, sodass meine Schwester und ich manchmal wahnsinnige Ängste hatten, nächtelang. Und das hat sich natürlich auch so in unser ganzes Leben so niedergeschlagen. Egal wo ich war in der Schule, unser ganzes Leben hat es begleitet. Es war manchmal extrem schwierig gewesen. Und ich denke an diese Zeiten zurück, als ich mich für meine Mutter geschämt habe. Und das Größte war dann, die größte Scham habe ich dann empfunden, als ich beim Fußballtraining abends dann bei der Jugend fertig war mit dem Fußballtraining. Und dann kamen die von der ersten Herrenmannschaft rein. Wir kamen gerade so vom Duschen und da hat mich einer angeguckt und sagt, du bist doch ein Spindler, oder? Du bist doch der, von bei denen sie die Seife fressen müssen, damit sie sauber werden. vergesse ich nie mehr. Was das in mir angerichtet hat. Wenn dir jemand sagt, du musst dir die Seife fressen, damit du sauber wirst. Und dann wusste ich, das ist der Ruf, den wir haben in dem Ort, aus dem ich komme. Und ich habe lange dafür angekämpft und im wahrsten Sinne des Wortes angekämpft. Ich bin dann später, war eigentlich kurze Zeit später, nachdem das so war, bin ich in so eine kleine Straßengang eingetreten und habe mich auch nach oben geprügelt, war ziemlich schnell dann depressiv von dieser Gang gewesen und habe die anderen dazu angestiftet, dass sie irgendwelche Sachen machen, wo sie dafür unter Umständen in Knast wandern und dies und jenes machen und war stolz dabei. Das war meine Welt. Ich wollte wer sein. In der Klasse war ich eine von denen, da wollte ich eigentlich niemand sein. Ich wollte nur der sein, der einer Lehrer vorne an die Wand nagelt. Das war alles, was ich wollte. Ich wollte nur Aufmerksamkeit, weil ich wollte wer sein. Ich wusste nicht, wer ich bin. Ich wusste nur diese Aussage. Das hat sich eingebrannt in mein Gedächtnis. Du bist doch von der Familie, der man Seife fressen muss, damit man sauber wird. Das war alles. Und es war so ziemlich die niedrigste Bezeichnung, die dir jemand auf deinen Lebensweg so mitgeben kann. Und wisst ihr, ich habe das auch alles gewusst. Das hat alles gestimmt, was die Leute sagten. Das war das Schlimme daran noch. Aber ich wusste nicht, wie man damit umgeht. Und dann habe ich erst versucht, ein guter Sportler zu sein. Dann habe ich versucht, ein guter Schläger zu sein. Dann habe ich versucht, ein schlechter Schüler zu sein. Ich habe alles Mögliche versucht, um irgendwer zu sein. Es war echt extrem gewesen. Und von daher kann ich mich da sehr reinversetzen in das, wer bin ich? Bin ich wer? Und ich weiß, wie das ist, wenn man darum kämpft, dann wer zu sein. Und ich weiß, mein Vater, der wollte gern, dass ich so eine handwerkliche Ausbildung mache, weil er war ein guter Zimmermann. Und er sagte, mein Sohn muss auch ein Zimmermann werden. Als ich dann zweimal im Finger gesägt habe, hat er gesagt, such dir eine andere Lehrstelle. Ja, doch nicht so begabt. Und dann wollte ich gerne Polizist werden. Den Tag der Aufnahmeprüfung habe ich verschlafen. Passt auch irgendwie, ne? Einer, der sich auf der Straße rumschlägt, will gerne Polizist werden. Der muss ja die Aufnahmeprüfung verschlafen. Und so war es bei mir gewesen. Und dann wusste ich auch nicht so richtig ein und aus. Und dann bin ich aufs Arbeitsamt, weil irgendwas musste ich machen. Und die Frau im Arbeitsamt sagte, oh, werden Sie doch Koch. Weil ich sagte, manchmal koche ich gerne. Und das Kochen ist tatsächlich sehr beschränkt, war das damals. Aber sie sagte, werden Sie doch Koch. Okay, dann bin ich Koch geworden. Und es war eine coole Sache. Der Anfang war, mein Vater sagt, das ist ein Frauenberuf. Und er hat sich so geschämt für mich, extrem geschämt. Und es ist schwierig, Leute, wenn du weißt, dass sich dein eigener Vater schämt für dich. Und nicht, weil ich was Schlechtes gemacht hätte, sondern nur, weil ich in seinen Augen einen falschen Beruf ergriffen habe. Als ich dann aufgestiegen bin und es fiel mir gar nicht schwer. Ich habe das wahnsinnig gerne gemacht. Ich war einer der besten Jungköche damals in Bayern gewesen. Und dann war ich plötzlich, dann habe ich gezählt. Aber mein Leben war so zerrissen innerlich. Und ich habe gekämpft und gerungen. Bis wir dann später geheiratet haben und ich dann mit 24 Jahren zum Glauben an Jesus finden durfte. Und dann vor 6 Jahren, jetzt wahrscheinlich knapp 7 Jahre her, habe ich meine Mutter beerdigt. Und ich stand dann so am Sarg und habe so die illustre Gesellschaft angeguckt. Und plötzlich wusste ich, ich bin wer. Seltsam, es war irgendwie, wenn eine Schalter umfällt. Als meine Mutter gestorben ist, das war eine ganz interessante Zeit damals gewesen. Ich saß dann noch im Krankenhaus, praktisch neben den Leichnam und habe den so angeguckt und sagte einfach, das Gute ist, dass wir alles ausgesprochen haben im Leben. Da stand nichts zwischen uns mehr. Nichts mehr, wisst ihr. Ich habe nichts, was ich jetzt mehr bereuen müsste. Ich schrieb ihr mal einen Brief, wie ich das empfinde, wie ich es empfunden habe, dieses ganze Leben von ihr. Aber ich schrieb ja auch rein, wie ich mein eigenes Leben empfunden habe, ihr gegenüber. Auch meine Undankbarkeit ihr gegenüber. Die Undankbarkeit, dass sie bereit war, mir das Leben zu schenken. Habe ich nie drüber nachgedacht. Und das Interessante war, Leute, das war echt erstaunlich, als ich dann an diesem Sarg stand, mich wurde gefragt, was machen wir mit der Beerdigung? Und sie haben keine Beziehung zur Kirche gehabt. Und dann sagte ich, ich mache die Beerdigung für meine Mutter. Es war meine Ehre. Und als ich damals so an den Sarg stand und vorher noch mit meinem alten geistlichen Vater, Gerhard Hegel, damals gebetet habe, so in der Sakristei, ist ein alter Pfarrer, plötzlich stand ich an dem Sarg und dachte, jetzt weißt du, wer du bist, Heinz. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Das hat er dir geschenkt. Du durftest das erleben, diese Wahrheit, die der Apostel Petrus schrieb in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 18 und 19, wo er schreibt, ihr seid nicht erkauft mit vergänglichem Gold oder Silber, sondern mit dem Blut seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Und zwar, ihr seid losgekauft, sagte der Apostel Petrus, ihr seid losgekauft von dem vergänglichen Wandel der Väterweise, von dem, wie die gelebt haben, bist du losgekauft. Du bist erlöst. Ich habe einen Preis für dich bezahlt. Das bist du mir wert. Und es war seltsam, Leute. Ich habe lange schon darüber gesprochen gehabt, weil ich habe dann nach meiner Bundeswehrzeit habe ich eine Bibelschule besucht. Im Anschluss daran habe ich noch 2 Jahre knapp mit Menschen mit verschiedensten körperlichen und geistigen Behinderungen gearbeitet. Und dann bin ich in Predigtdienst gegangen im Württembergischen Brüderbund. Und ich habe viel darüber gesprochen, wisst ihr? Oft auch über diesen Vers. Aber für mich war es wie an diesem Tag, dass da ein Schalter umgefallen ist. Nicht, weil meine Vergangenheit beerdigt wird. Die kannst du nicht beerdigen. Du kannst auch nicht von deiner Vergangenheit davonlaufen. Die ist immer schneller als du. Die holt dich immer wieder ein. Um das geht's alles gar nicht. Sondern mir ist bewusst geworden, an dem Tag, es war ein interessantes Erlebnis, meine Vergangenheit ist ans Kreuz genagelt worden. In Jesus Christus. Es hat er alles ans Kreuz getragen. All diese Scham, all diese Schande, auch das, was ich empfunden habe. All diese Fragen hat er alles ans Kreuz getragen. Und mir ist dann an dem Tag so bewusst geworden, das bin ich wert. Ich bin nicht mehr, aber auch nicht weniger wert als sein Blut des Sündlosen, des Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat und der mich so sehr liebt, dass er sich selbst gegeben hat, das Beste, was er hat. Und es war mir so gewaltig, es ist schwer zu erklären, ich weiß, aber es war für mich so. Es war wie dieser Scheiter, der umfällt. Wer bin ich? Bin ich wer? Und es passte zusammen mit einem Wort, das ich gelesen habe in einem kleinen Büchle, das wahrscheinlich das erste Büchle war, das ich gekauft habe damals, als ich zum Glauben an Jesus finden durfte auf so einer Veranstaltung irgendwo in der Kirche. Waren auch Fackelträger da gewesen und die haben von Jesus geredet. Wir haben so ein kleines Buch verkauft und das ist vom Hans Joachim Eckstein. Du liebst mich, also bin ich. Und er schrieb in dem kleinen Büchlein, dessen Theologieprofessor in Tübingen, ich denke, also bin ich. Ich fühle, also bin ich. Ich arbeite, ich leiste, also bin ich. Und wir können jetzt alles daran fügen, ihr Lieben. Ich bin ein guter Sportler, also bin ich. Ich sehe so gut aus wie der Heinz Spindler, also bin ich. Ich sehe sogar noch besser aus als der Heinz Spindler, also bin ich. Ich habe das auf meinen Visitenkarten draufstehen, also bin ich. Ich bin fähig, das und dies und jenes zu tun, also bin ich. Ich spreche es mal mit meinen Worten. Ich spreche auf dem Pfingstjugendtreffen. Ich spreche auf der Jugendmissionskonferenz. Ich spreche in Indien. Ich spreche in Amerika. Also bin ich. Aber begründet das mein Leben? Ist es wirklich mein Leben? Ist es dein Leben? Was mich zutiefst bestimmt und erfüllt, ist die Bezogenheit auf dich. Denn du liebst mich. Also bin ich. Ich bin von dir beliebt. Das bin ich. Ich bin von dir beliebt. Das bin ich. Und es kam mir damals, als ich an diesem Sarg stand, ohne dass ich es jemals hätte in Worte fassen können. Ich bin von dir beliebt. Das bin ich. Das habe ich erst viel später gelesen. Das bin ich, das bist du. Beliebt von diesem einen wahren Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Unabhängig davon, ob du jemals in deinem Leben eine Visitenkarte haben kannst. Unabhängig davon, ob du jemals in deinem Leben extrem cool auftreten kannst. Unabhängig davon, ob du jemals in deinem Leben all diese Wunden, die auf deiner Seele sind, wegnehmen kannst. Unabhängig davon, ob du jemals in deinem Leben die Rechtschreib- oder Mathe-Schwäche besiegen wirst. Unabhängig davon, wo du herkommst, welche Familie du angehörst, welche Familie du entstammst, unabhängig davon. Unabhängig davon, welcher Rasse und welchem Geschlecht. Und ich sage auch jetzt mal ganz bewusst, ihr Lieben, das soundet manchmal ein bisschen komisch in unseren Ohren, aber auch erstmal total unabhängig, welche Religion du angehörst. Du bist geliebt. Total unabhängig erst von welchen Neigungen du in deinem Leben folgst. Du bist geliebt. Das bist du. Und zwar von diesem einen wahren, heiligen Gott. Der eine Sehnsucht hat, sich selbst zu offenbaren. Der eine Sehnsucht hat, dich zu retten. Der eine Sehnsucht hat, dir in dein Herz seine Liebe reinzulegen. Der eine Sehnsucht hat, dir die Augen zu öffnen für das, was das wirklich bedeutet, dass das Blut seines Sohnes Jesus Christus vergossen hat am Kreuz von Golgatha. Und es mag noch so schwulstig klingen und es mag noch so kompliziert klingen, wenn es der Geist Gottes ins Leben von einem Menschen übersetzt. Ich mache mir überhaupt keine Gedanken darüber, wie das klingt. Muss ich mir auch gar nicht. Wisst ihr, wenn ich mir schon wieder Gedanken drüber mache, dann muss ich schon wieder sagen, wer bin ich eigentlich? Wie komme ich denn rüber? Die einzige Frage ist, ob es aus deinem Herzen kommt. Und die einzige Frage ist, ob es in deinem Herzen ist. Das ist die Frage. Ich war in Remstal, als ich lebte, Leute, war ich unterwegs gewesen mit einem älteren Mann. Wilhelm Stockinger hieß er. Das war ein so richtiger alter Schwab. Manchmal saß ich so neben ihm im Auto und habe ihn überhaupt nicht verstanden. Das war cool. Ich wusste gar nicht, dass es eine Sprache ist, aber es ist so. Und es ist kein Honig ums Maul schmieren. Ich weiß gar nicht, wie viele Schwaben hier sind, aber wir haben das Schwabenland echt extrem lieb gelernt. Und es ist so, wir sind wahnsinnig gerne hier, wir können das sagen, saugern, das sagen die Franken. Also wir sind wahnsinnig gerne hier im Schwabenland. Und mit dem Wilhelm Stockinger war ich unterwegs gewesen, können nachher klatschen, ne? Mit dem Wilhelm Stockinger war ich unterwegs gewesen und es war so ein Landwirt und der arbeitete dann so in den Städtener Anstalten, war auch so ein Pfleger gewesen, so ein Betreuer für Menschen mit verschiedensten Behinderungen. Und der Wilhelm, das war so jemand gewesen, er hat ein Gebiss gehabt und manchmal hat es geklappert. Das war cool. Und mit dem Wilhelm habe ich manchmal Menschen besucht, die muslimischen Hintergrunds waren im Remstal. Das waren viele Menschen, die aus verschiedensten Regionen der Welt kamen und Asyl in Deutschland suchten. Und mit denen, da bin ich oft mit dem Wilhelm hingefahren. Das hat kein kluger, noch so studierter Mann mit mir gemacht, Leute. Aber er hat es gemacht. Er hat diese Menschen unendlich treu besucht und ich vergesse es nie mehr, als wir vor einer Familie standen und die Tochter, die hat ihn angebrüllt, bis es nicht mehr ging. Und die hat ihn alles rauf und runter geheißen und hat ihn verflucht und da stand er so vor ihr und hat sie angeguckt. Und dann ging er mit mir raus in sein Auto und sagte, ich sag so auf versucht fränkischen Schriftdeutsch, ne? Aber er sagte, jetzt müssen wir noch beten miteinander, Heinz. Das war alles, was er sagte. Und dann fuhr man nach Hause und dann sagte er, er muss jetzt weiterfahren, weil er muss noch einen Tisch besorgen, weil er sah, dass diese Familie überhaupt keinen Tisch hat. Und die braucht einen Tisch, diese Familie. Und er hat einen Tisch besorgt für diese Familie, die ihn verflucht hat. Und ein paar Wochen später hat er mich mitgenommen in diesen Ort und fuhr dann mit mir in eine andere Straße rein und sagte, ich zeig dir heute was, Heinz. Und dann fuhr man an ein Haus ran, wir haben geklingelt und diese junge Frau, die ihn verflucht hat, macht die Tür auf. Und dann schaut er mich an und sagt, da schaust du, hä? Und muss ich sagen, irgendwie, doch, muss ich schauen. Dann muss ich gucken, oder wie man das nennt. Und dann sind wir da in das Haus rein, er hat seine Schuhe aufgeschnürt und diese junge Dame hat ihn die Schuhe ausgezogen, hat sie ins Eck gestellt, hat uns ins Wohnzimmer geführt, an den Tisch rangesetzt, den er für sie besorgt hat. Auf dem Tisch lag eine aufgeschlagene Bibel und die ganze Familie ist zum Glauben an Jesus gekommen. Und ich habe lange nicht mehr drüber nachgedacht, Leute. Und dann bin ich vor kurzem, dieses Jahr war ich in Serbien gewesen. Und ich gehe die Rolltreppe runter am Flughafen. Und es steht ein Mann neben mir. Und ich denke, den habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Ne? Und er redet mit mir, hey. Und dann hat er den Leuten gesagt, das ist mein Kumpel aus dem Remstal. Und hin und her. Da war das der Mann aus dieser Familie. Der flog mit mir mit dem gleichen Flugzeug darüber. Was ich damit ausdrücken will, Leute, ist, der Wilhelm Stockinger, der war wer. Und ist es gut für euch, wenn ihr mit Menschen unterwegs seid, die was sind, aber nicht, weil sie so eine große Scheckkarte haben. Oder weil sie wahnsinnig gut aussehen, wahnsinnig gut drauf sind, sondern weil sie was sind, weil sie ihr Leben gewurzelt haben in Jesus Christus, Leute. Weil sie das unterschreiben können, denn du liebst mich. Also bitte. Ich bin von dir beliebt, das bin ich, das bin ich. Das ist das Größte, was es gibt. Ich weiß auch um die Einsamkeit. Ich weiß um die Leichtigkeit dieser Worte hier vorne und ich weiß auch darum, hier aufzustehen, hier rauszugehen und zu sagen, ich wünschte mir, das wäre wahr. Aber ich sage dir eins, ich lade dich heute Abend ein, fang du damit an, es wahr werden zu lassen für andere. Fang du damit an, heute Abend das wirken zu lassen in deinem Leben. Fang an damit. Fang an damit zu sagen, Jesus, das will ich lernen. Ich will dankbar werden über dein Blut. Das will ich lernen. Ich will dankbar werden über deine Liebe, Jesus. Das will ich lernen. Ich will dankbar werden über deine Gnade, dass du dich über mich erbarmt hast. Und dass du mich, der ich vielleicht vor der Welt nichts bin, dass du mich als dein Kind angenommen hast. Und ich will dankbar werden dafür, dass du dir das hast, was Unendliches kosten lassen, das ich nie bezahlen würde. Nie. Ich würde nie bezahlen für die, die mich auslachen. Nee. Höchstens, um zynisch zu sein. Aber nie, um meine Liebe zu zeigen. Aber das hat er Jesus für mich gemacht und für dich. Das habe ich in dem Leben dieser Menschen gesehen. Für mich ist es immer wichtiger geworden, ihr Lieben, mich mit Menschen zu umgeben, die ihren Wert in Christus haben. Nicht in dem, was sie können, auch nicht in dem, was sie sagen können. Es gibt viele Worte. Wie gesagt, mein Leben ist, viele Worte zu machen. Mein Leben ist, die Aufmerksamkeit von Menschen zu bekommen. Aber wenn sich mein Wert darüber definiert, was ihr alle über mich jetzt denkt, wenn er jetzt gleich im Anschluss hier rausgeht, das ist schrecklich. Wenn sich mein Wert nicht darüber definiert, du liebst mich, also bin ich. Das ist mein Wert. Von Gott beliebt zu sein, bedeutet zeitlosen Wert zu haben. Und Wert hat was mit Würde zu tun, ihr Lieben. Und ich glaube, deswegen geht es so würdelos zu in unserer Gesellschaft, weil so wenig Menschen ihren wirklichen Wert gefunden haben. Das stimmt, diese Gesellschaft, die lügt dich an. Die lügt dich an, dass dein Wert darüber besteht, ob du jetzt von oben bis unten tätowiert bist und was weiß ich, von oben bis unten gepierst bist und was weiß ich. Oder Nadelstreifenanzug dran hast. Oder halt dies dran hast und jenes dran hast und das Mobile besitzt und das Smartphone besitzt, obwohl du gar nicht smart bist, aber mein Phone ist smart, von daher schon nicht schlecht. Ich habe wenigstens was Smartes in meiner Hosentasche. Mit all dem aufzuknallen, ihr Lieben, um das geht's gar nicht. Um das geht's überhaupt nicht. Es geht mir darum, dass junge Menschen in die Welt hinausgehen, die sagen, ich habe meinen Wert gefunden, weil ich gefunden wurde von dem einen Gott, dem ich so viel wert bin, dass er sein Blut am Kreuz von Golgatha für mich vergossen hat. Und es tut so gut, weil das ein ewiger Wert ist. Und es definiert sich nicht darüber, was ich anziehe, was ich anziehen kann, was ich mir leisten kann, Leute. Die Bibel schreibt darüber, das sind alles schwulstige Worte, weiß ich, für viele Menschen, aber das ist mir so schnurzpiepegal. Die Bibel schreibt darüber, er zieht uns neue Kleider an, Kleider der Gerechtigkeit. Die findest du in keinem Klamottenladen in Stuttgart, nirgendwo. Und es ist so wurscht, ob du dir ein Hemd für 1000 Euro kaufen kannst und mit dem Ding hier spazieren gehst und die Leute schauen dich alle, du bist echt ein Checker. Und das geht's überhaupt nicht. Das kannst du dir gar nicht kaufen. Das hat er für dich gekauft. Diese Kleider der Gerechtigkeit, und die sind wunderbar. Und das ist, worüber sich dieser Wert definieren soll, Leute. Und das muss in die Welt hinaus. Dazu braucht es aber Menschen, die hier sitzen und aufstehen und sagen, das will ich so gern, Jesus, diesen Wert will ich erkennen. Und wenn ich diesen Wert erkannt habe in dir, möchte ich diesen Wert niemandem anderen in dieser Welt vorenthalten. Will ich nicht. Ich schon. Aber du nicht. Wir kommen immer beim Gleichen raus. Dann nimm dieses Leben und gib anderen Menschen diesen Wert weiter. Ich habe mit so vielen Menschen zusammengearbeitet. Wisst ihr, ich habe eine junge Frau im Bodenseehof gehabt, die hat um ihren Wert gekämpft im Leben, weil ihr Menschen immer wieder sagten, kein Wunder, wie du drauf bist bei der Familie, von der du herkommst. Und die hat ein Leben gehabt voller Fehler. Die war voller Fehler, Leute. Die hat überhaupt nichts drauf gehabt. Die hat einen Fehler nach dem anderen gemacht. Und wenn sie was richtig machen wollte, hat sie schon verkehrt gemacht. So Leben gibt's. Und ich habe sie dann mal gefragt, warum bist du eigentlich so drauf? Und dann hat sie mir ihr Leben erzählt. Weil ich immer kämpfen musste, Heinz. Ich habe immer gekämpft. Und ich wollte, dass ich denen das beweisen kann. Und deswegen hat sie auch 2 Ausbildungen gemacht. Aber letztendlich ist er immer gescheitert an diesen Anspruch. Bis er verstehen durfte, ich muss niemandem was beweisen. Ich muss nur das annehmen, was dieser eine wahre Gott mir bewiesen hat, seine Liebe. Und diese Liebe zählen lassen für mein Leben. Und ehrlich gesagt, ihr Lieben, das fällt mir manchmal aus so schwer. Es fällt mir so schwer. Es fällt mir so schwer, das einfach nur gelten zu lassen für mein Leben. Dass ich sage, das ist wirklich mein Wert. Dass ich meinen Wert nicht darüber definiert, dass ich bei den Fackelträgern arbeite, dass ich ab und zu hier und da und dort spreche, dass ich viel unterwegs bin und die Leute so, oh Mann, hey, dass du es überhaupt alles schaffst, Hut ab. Vor Gott beliebt sein bedeutet frei sein von Lebenslügen. Der Herr Jesus sagt in Johannes 8, 36, dass der Sohn des Menschen gekommen ist, um euch frei zu machen. Um das geht's, wisst ihr. Um das geht's. Dass du frei wirst von Lebenslügen, von deinen Traumschlössern, die dich in die Enttäuschung führen. Auch die Traumschlösser über andere Menschen, Traumschlösser über das perfekte Leben, Traumschlösser über. Frei zu sein in Jesus. Im Psalm 116, Vers 6 steht, dass Gott den Einfältigen behütet. Und es steht dort ein Wort, das bedeutet so viel wie wahrhaftig. Ein Mensch, der wahrhaftig ist, der einfach wahrhaftig ist, der ist, wie er ist. Aber der sein Herz an diesen einen wahren Gott verschenkt hat. Und den würde er behüten. Und den würde er behüten. Und es zählt im Leben vom Lukas. Und es zählt im Leben von unserem Bruder hier. Und es zählt in deinem Leben, der du voll in der Mitte sitzt. Es zählt im Leben von dir, da dein Leben total an die Wand gefahren ist. Aber total an die Wand. Und du da bist und sagst, ja, red du nur. Und du musst so reden, weil du das noch nicht erfahren hast. Deswegen musst du so reden. Und deswegen gibst du anderen Menschen auch keine Würde, weil du diese Würde noch nie erfahren hast. Du weißt gar nicht, was für ein Wert in diesem Menschenleben wirklich drinsteckt. Deswegen gehst du auch so wertlos damit um. Deswegen behandelst du andere Menschen auch wertlos und herablassend. Weil du selbst deinen Wert noch nicht gefunden hast. Aber wenn du deinen Wert einmal gefunden hast in Christus, in dem du dich hast von ihm finden lassen, dann darfst du ein Mensch werden, der diesen Wert weitergibt. Und dann musst du nichts Besonderes mehr sein, sondern was die Bibel sagt. Der Herr bewahrt den Einfältigen. Den Menschen, der kindlich unverbildet ist. Den Einfältigen, so wie es die Bibel ausdrückt, ein Mensch, der keine Masken mehr tragen muss. Ein Mensch, der sich nicht verstellen muss mehr. Ein Mensch, der so sein kann, wie er wirklich ist. Ein Mensch, der aufrichtig leben kann. Ein Mensch, der nicht sagen muss, naja, ich bin halt so. Sondern ein Mensch, der sagen kann, ja, ich war so. Stimmt. Aber in Jesus Christus ist was ganz neu geworden. Da ist was Neues angebrochen. Das ist ein neues Leben. Ja, es war so. Aber in Jesus Christus gebe ich Menschen, die ich früher vermöbelt habe, Liebe. Deswegen konnte der Paulus schreiben, zum Beispiel, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern gebe. So verändern wirkt es plötzlich, dass ich merke, ich bin nicht davon abhängig, was ich alles haben kann und nehmen kann. Sondern plötzlich darf ich ein Mensch sein, der anderen Menschen Wert gibt und sie wertschätzt und ihnen auch das spüren lässt. Du bist wirklich wertgeschätzt, du bist geliebt. Schaut, und ich erzähle das jetzt hier so vorne so einfach. Und ich habe das heute schon mal gesagt, ich bin verheiratet, wir haben 3 Kinder. Das Schwierigste im Leben, Leute, ist für mich, das, was ich hier vorne erzähle, meinen Kindern zu vermitteln. Dass ich so einfach liebe. Dass sie mir einfach was wert sind. Unabhängig davon, was wir jemals machen können. Und es tut mir manchmal so weh, dass ich das nicht rüberbringe. Dass ich meine Frau das einfach vermittle. Du, ich liebe dich. Unabhängig davon, was du jemals für mich machen kannst. Du bist mir so unendlich viel wert. Weil mir das so bewusst wurde, dieses unendliche Wert, den ich in Jesus habe. Und den will ich und darf ich dir nicht vorenthalten. Das ist die Wahrheit, Leute. Hier vorne steht jemand, wie wir es ganz am Anfang hörten, der genauso zerrissen ist. Ein Mensch, der um seinen Wert ringt und manchmal ihm die Augen plötzlich wieder aufgehen und der Herr mich wieder zurückholt zu diesem Tag, als ich an diesem Sarg stand und sagt, Jesus, Heinz, du hast es vergessen. Du hast es einfach vergessen. You simply forgot. Komm einfach zurück. Komm einfach zurück. Und lass dir die Augen neu aufmachen. Für diesen Schatz, den ich für dich gegeben habe. in Jesus. Lass dir die Augen neu aufmachen für das, dass, ich nehme es mal so, dass du mein Schatz bist jetzt, weil ich das Reich Gottes in dein Herz gelegt habe. Nimm es einfach mal an. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Nimm's einfach mal an. Lass es zählen für dein Leben. Mir junges Mädel bei uns am Bodenseehof so, und die hat so ein T-Shirt, da steht es drauf, ne? Ich bin eine Prinzessin. Zu uns kommen auch Mädchen, da steht drauf, ich bin eine Schlampe. Auch nicht schlecht. Ich frage mich nur, welche Mutter kauft ihrer Tochter so ein T-Shirt? Oder lässt es zu, dass die Tochter dieses T-Shirt trägt? Das bedeutet, du kannst auch gleich draufschreiben, ich bin Müll. Kannst du auch gleich draufschreiben. Und so gehen manche Menschen miteinander um, aber du bist kein Müll. Niemand ist Müll. Jeder ist geliebt. Jeder ist geliebt. Und darum geht's, dass diese Botschaft in diese Welt geht, weil die Welt, die suffert, die leidet darunter. Kämpfen um Ringen und immer vorne dran sein und du bleibst hinten dran, du bleibst immer das fünfte Rad am Wagen. Bei uns ist eine junge Frau, die hat eine Ausbildung gemacht und da bin ich unendlich dankbar dafür und das hat sie geschafft und ich hätte es nie gedacht, aber die hat es geschafft und ich wollte, dass es schafft. Ich wollte einmal, dass dieser junge Mensch was schafft. Und die hat es wieder vergeigt. Und dann kamen die Leute von der IHK und sagten, Herr Spindler, das schafft die nie. Nie schafft die das. Und ich sagte den Mann, und sie wird es schaffen. Und ich verspreche es ihnen, dass es schafft. Und sie wird es schaffen. Und sie hat es geschafft. Und wir haben Fotos von ihrer Abschlussfeier. Und es war für mich der schönste Mensch an dem Tag. Wie stolz, dass er war, dass er es schaffen durfte. Wisst ihr, das will Jesus durch uns machen, Leute. Dass das in diese Welt getragen wird. Da gibt es Wert, unendlich Wert. Ich war in der Arbeit, in der Drogenarbeit in Hannover und der Jochen Buro, der diese Arbeit gestartet hat, Neues Land heißt die, der kam drauf, als er durch Hannover lief und sah diese drogensüchtigen Menschen sitzen an den Straßen. Ein Elend, ein echtes Elend und es ist auch ein Elend. Und du merkst wirklich, das ist ein Teufelszeug, es richtet dich kaputt. Und der Jochen Buro ist mit diesem Slogan gestartet in dieser Arbeit, es gibt keine hoffnungslosen Fälle bei Gott. Weil jeder ist geliebt. Und wie du auch immer hierher gekommen bist, wer du auch immer denkst, dass du bist oder was dir eingeredet wurde, dass du bist kein hoffnungsloser Fall. Wenn dir die Augen aufgehen über den, der die Hoffnung der Herrlichkeit ist, Jesus Christus. Und ich bete für solche unter euch, dass es geschieht. Ich bete für solche unter euch, dass ihr nach Hause geht und nichts anderes kaufen wolltet als so ein T-Shirt. Ich bin ein Königskind. Das bin ich. Und ich will, dass die ganze Welt es hört. Ich will das. Und ich will, dass jeder andere das mitbekommt in meiner Klasse. Ich bin ein Königskind und du sollst auch eins werden. Ich weiß nicht genau, wie ich dir das weitersagen soll, aber ich will es so gern. Und der Herr Jesus, der macht es dann durch dein Leben. Weil dazu hat er dich berufen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern. Und gesetzt, dass er hingeht und Frucht bringt. Darum musst du dir keine Gedanken machen. Nur gib mir dein Herz und lass es mir. Und auch wenn es zerrissen ist, wie mein Herz. Und es ist normal, Leute. Und ich glaube auch, beim Lukas ist es normal. Und ich glaube, das ist bei jedem bei uns normal. Wenn du jede Schwester hier fragen würdest, würde wahrscheinlich jede Schwester sagen, ja, ich kenne diese Zeiten, wenn mein Herz hin und her gerissen ist. Und ich kenne diese Zeiten, in denen ich manchmal frage, wer bin ich eigentlich? Über das geht's, Leute. Dass wir hier weggehen von diesem Platz. Das bin ich. Ich bin von dir beliebt, Jesus. Bei dir gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Auch wenn ich manchmal Menschen behandle, als gäbe es hoffnungslose Fälle. Das tue ich auch. Ich sage sowas hier und im gleichen Atemzug denke ich, hoffnungslos. So hoffnungslos bin ich, wenn ich nicht den herrschen lasse, der die Hoffnung ist, Jesus. Lasst uns Menschen sein, Leute, entweder die ihren Wert in Jesus finden in diesen Tagen. Und es reicht, wenn du zu Jesus schreist und ihn bittest, Jesus, öffne mir mein Herz. Das sind alles Worte, das sind wie böhmische Dörfer. Aber wenn das die Wahrheit ist, öffne mir das Herz und lass mich das verstehen. Für die anderen, die es verstehen durften schon. Leute, lasst uns ganz neu wieder auf das schauen und uns gegenseitig ermutigen, dass wir danken. Wir können nicht mehr werden als ein Kind Gottes, aber als weniger müssen wir nicht in dieser Welt herumlaufen. Wer bin ich? Bin ich wer? Wie viele ihn aber aufnahmen, die werden Gottes Kinder genannt, denen, die an seinen Namen glauben. Mehr kannst du nicht werden. Und als weniger sollst du nicht nach Hause gehen. Wer bist du? Tief da drin. Worunter leidest du? Hast du jemals diesen Wert wirklich verspürt? Und ich bitte euch jetzt einfach, dass wir kurz still sind und hör in dich rein. Und lass Jesus sprechen. Und dann möchte ich das abschließen mit einem Gebet. Herr Jesus Christus, du weißt, wer wir sind und du weißt, wie zerrissen wir oft sind in dieser Welt. Du kennst diejenigen unter uns, für die diese Worte wie böhmische Dörfer sind. Null Verständnis. Herr, öffne ihnen das Herz. Lass sie verstehen, wie wunderbar es ist, von dir geliebt zu sein. Vor dir beliebt zu sein. Wie wunderbar das ist, dazuzugehören zu diesem, was dein Wort sagt, heiligen Priestergeschlecht. Das verstehen wir alles gar nicht, wenn du uns das nicht aufschlüsselst. Wie wunderbar das ist, wenn man sich vorstellen darf, so einen Namen zu tragen, Königskind. Kinder zu sein von dem König aller Könige, erkauft durch dein Blut. Herr Jesus Christus, schließ uns das Herz auf, gib uns Verstehen drüber, über den Wert deines Blutes. Ich bitte dich so sehr für mich selbst, wie für uns alle hier, Herr, dass wir überwältigt werden von dieser Liebe. Und es geschieht nur durch eine Offenbarung durch deinen Geist. Wirke durch deinen Geist, Herr. Wirke unter uns. Schließ uns dein Wort auf. Lass uns verstehen, was es bedeutet, wem der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Herr, danke für deine unendliche Barmherzigkeit, mit der du uns um uns wirbst. Und ich danke dir für diesen Wert, den jeder Mensch in deinen Augen hat, dass du dein eigenes Blut gegeben hast, damit Menschen einen freien Zugang zu dir bekommen dürfen. Leben finden, Wertschätzung in den Augen des allmächtigen Gottes. Was gibt's Größeres? Lass uns Menschen sein, die anderen Menschen diese Wertschätzung nicht vorenthalten, Herr. Erbarm dich über uns. Gleich woher diese Menschen auch kommen mögen, lass uns Menschen sein, die anderen Menschen diese Wertschätzung nicht vorenthalten. Diese Würde, die du ins Leben reingelegt hast. Lass uns Menschen sein, die anderen Menschen helfen, ihren Wert in Jesus Christus zu finden. Frieden zu finden, Liebe zu finden, angenommen sein zu finden, Wert zu finden, um deines Namens willen. Amen. Ein letztes. Dazu, Leute, braucht es Gemeinden, die das leben. Dazu braucht es Gemeinden. Und ihr seid ein Teil einer Gemeinde. Beginnt es zu leben und leben zu lassen in euren Gemeinden. Und eure Gemeinden werden, die Wert vermitteln, Leben vermitteln und einladend werden für Menschen, die Wert suchen. Behüt euch Gott. Ade.